Stell dir vor, nur 2 von 100 Personen in deinem Geschäft kaufen etwas ein. Das ist meistens die bittere Realität vieler Online-Shops. Aber wie bekomme ich diese Zahl auf zumindest 3 von 100? Die Frage kann am besten Buchautor Philipp Spreer beantworten. Er schreibt in seinem Buch PsyConversion darüber, welche Verhaltensmuster man im E-Commerce kennen sollte. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Liskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Philipp Spreer. Philipp, schön, dass du da bist.
Hi Thomas, danke dir.
Ich freue mich wirklich sehr, dich dabei zu haben, weil ich glaube, dein Buch verfolgt mich schon seit mindestens 5 Jahren. Bin selbst ein großer Psychologie-Fanatiker und wenn man das noch mit dem Thema E-Commerce paart, dann kommt man meistens bei deinem Buch nicht vorbei. Für die, die den Philipp nicht kennen, der Philipp ist Buchautor von PsyConversion. Das ist ein Buch, das ich lesen musste, unter Anführungszeichen. Ich habe ja E-Commerce studiert, hatten da Pflichtlektüren und Wahllektüren und eine Wahllektüre war damals PsyConversion. Bei mir, weil ich auch im Vertriebspsychologie-Bereich meine Masterarbeit schreiben wollte, musste, ist jetzt immer die Frage. Und Philipp, Studium hast du auch gemacht. Ich glaube, du hast so, ich sage jetzt mal, Verhaltenswissenschaften in die Richtung studiert und promoviert. Und dein Buch schlägt so mehr oder weniger die Brücke zwischen Usability, Conversion Rate, Online-Marketing, alles, was gerade so digital ein bisschen abgeht. Und bevor ich da meinen selbstverliebten Monolog von dir halte, würde ich sagen, spiele ich den Ball zu dir und sage mal, Philipp, wer bist du, was machst du und was hast du heute zum Frühstück gegessen?
Ja, danke Thomas für die Einladung. Ich hätte dich jetzt ruhig noch 3 Minuten weiterreden lassen, das ging eigentlich runter wie Öl. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Philipp, ich bin Verhaltensökonom, das ist genau richtig, oder Behavior Scientist, Behavior Strategist, sage ich auch häufig. Das heißt, ich kümmere mich darum, zu verstehen, wie Kunden eigentlich im digitalen Raum Entscheidungen treffen. Also warum kaufen sie das eine, aber nicht das andere? Warum churnen sie hier, aber nicht da? Warum geben sie hier eine Weiterempfehlung, aber nicht dort? Und das sind eben alles diese Entscheidungen, die, wenn man es mal ernst nimmt, alle extrem business-critical sind für alle Unternehmen im digitalen Business. Und deswegen mache ich das mit sehr großer Leidenschaft, nicht alleine, sondern mit einem großen Team. Wir haben bei Elaboratum, das ist eine Digitalberatung im deutschsprachigen Raum, eine der führenden, würde ich sagen, haben wir ein großes Team von Verhaltensökonomen, da sind Psychologen dabei, da sind UX-Strategen dabei, Linguisten, Soziologen, alles Menschen, die einen Teil dazu beitragen können, dass wir Menschen besser verstehen im digitalen Raum. Also das ist so in a nutshell, was ich tue, wo ich herkomme. Mache das seit 15 Jahren roundabout, wohne in Hamburg, habe hier 3 Kids, bin sehr happy in dieser Stadt, nachdem ich viel auf Wanderschaft war. Und heute Morgen zum Frühstück gab es Overnight Oats und Espresso Macchiato.
Na, servus, anständig. Sehr, sehr gut. Würde ich sagen, gehen wir gleich medias in res. E-Commerce und Psychologie, was hat dich so bei deinem Weg, also jetzt, wenn man jetzt 15 Jahre zurückspult, mehr oder weniger, dazu gebracht, dass du dich mit diesen beiden Themen in Kombination beschäftigst. Ich sage mal, Psychologie alleine ist ja schon ein riesengroßer Bereich. Da gibt es Verhaltenspsychologie, ich sage jetzt mal die menschliche Psychologie, wie treffe ich selber Entscheidungen, wie ticke ich, was habe ich für Glaubenssätze von früher etc. Und dann kommt noch das Thema E-Commerce dazu, ein sehr dynamisches Umfeld eigentlich, das extrem digital ist, aber wahrscheinlich auch durch seine Verfolgbarkeit von Daten und dergleichen extrem rational herleitbar ist. Das sind jetzt so meine Gedanken dazu, aber was hat dich so auf den Weg gebracht, diese beiden Themen zu kombinieren?
Ja, also ich habe ganz langweilig mal angefangen, BWL zu studieren und es hätte nicht klassischer sein können. Ich bin aus der Schule raus, bin ins Ausland und habe meine Einschreibefristen vergessen, habe dann am Tag der letzten Frist meine Mutter angerufen und gesagt, du musst mich schnell für irgendwas einschreiben. Sie kam zurück und hat gesagt, alles klar, du studierst jetzt BWL. So ging das los. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, so schlecht war diese Wahl gar nicht. Sich mal so mit betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen zu befassen in der ganzen Breite, das hat schon Sinn gemacht. Gleichzeitig fehlt immer irgendwo noch was. Und das habe ich dann im Masterstudium relativ in Reihenform gefunden. Da gab es dann so einen konsekutiven Master in Psychologie, Marketing und Technologie. Und das waren eigentlich genauso die 3 Themen, die mich immer umgetrieben haben über die Zeit. Insofern hat mich die Makrosicht immer nur so einrahmend interessiert und viel, viel spannender fand ich immer die Perspektive des einzelnen Individuums. Also wie ich es gerade gesagt habe in der Einleitung, was steckt wirklich hinter den Entscheidungen? Wie können wir dem Ganzen nachspüren und wie können wir auch Entscheidungen optimieren? Und mit der Idee und mit der Perspektive bin ich dann ins Consulting gegangen nach Umwegen und nach der Promotion und einer Forschungsphase von 5 Jahren ungefähr und habe da eigentlich die Dinge versucht weiterzuführen, die ich in der Forschung vorher gemacht hatte. Und da war Behavior Science damals noch kein großes Thema, also haben wir das begrifflich übersetzt und haben dann Dinge wie User Experience zum Beispiel daraus gemacht. Das war sozusagen dann die praktische Übersetzung des Themas. Habe dann viel Research-Themen auch draufgebaut und mich versucht immer an experimentellen Themen zu orientieren, weil sehr, sehr früh schon klar war, du kannst Menschen fragen, ja, du wirst immer eine Antwort kriegen, ja, und diese Antwort kannst du auch immer in Balkendiagramme dann überführen und dein Management zeigen, ja, aber das hat in der Regel relativ wenig mit dem echten Verhalten zu tun, relativ schlechte Prognosequalität für die Zukunft. Und das ist ein Stück weit frustrierend natürlich, wenn man sich das so anguckt. Deswegen habe ich immer versucht, experimentell zu arbeiten, sehr, sehr früh mit A-B-Testing angefangen, als es dafür noch eigentlich gar keine Tools gab. Und du fragtest, warum jetzt E-Commerce und Psychologie, und hast genau den richtigen Punkt eigentlich schon kurz angekratzt, weil wir da halt eine perfekte Möglichkeit haben, die Effekte von dem, was wir uns überlegt haben, nachzuvollziehen. Also du kannst toll Targeting, du kannst toll Tracking, du kannst toll segmentieren. Das sind alles Dinge, die natürlich in einem analogen Umfeld erheblich schwieriger sind. Mhm.
Sehr, sehr spannend. Vielleicht dann noch gleich mal einen kleineren Deep Dive da rein, weil was für Prinzipien meinst du, sollten Online-Shops kennen? Und jetzt, ich meine, du hast, glaube ich, 117 oder 118, glaube ich, drin geschildert. Ich glaube, da sind ein paar Bekannte dabei. Also, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich den schwierigeren Begriff davon nicht, aber ich sage jetzt mal, die künstliche Verknappung zum Beispiel, kennt man wahrscheinlich von der einen oder anderen Buchungsplattform oder ähnliches, wie das einen auf jemanden wirkt und man sich denkt, ah ja, sind da wirklich so viele Zimmer noch verfügbar oder nicht? Aber wo sagst du so, welche Themen sollten die Online-Händler unter anderem kennen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch ehrlich gesagt eine der häufigsten, die mir so begegnet. Oft möchte man immer so eine Top-5, Top-10-Liste von Verhalten.
Na, mach mal.
Ja, genau. Und meine Antwort ist immer die gleiche, ist nö. Weil ehrlicherweise brauchst du ein relativ breites Verständnis von Verhaltensmustern und du brauchst eine relativ breite Toolbox, damit du in der Lage bist, die richtigen Verhaltensmuster in der richtigen Situation einzusetzen. Und wir haben jetzt über die Jahre mit dem Team roundabout 150 Projekte gemacht, wo wir mit Behavior Science digitale Kontaktpunkte, Journeys, Checkouts, Sales Flows und so weiter optimiert haben. Und wir haben praktisch alles schon gesehen dabei. Und Dinge, die dreimal klappen, scheitern beim vierten Mal grandios. Und da gab es immer mal wieder so Momente, wo wir gesagt haben, ja, verdammt, du musst wirklich jeden Test klug aufsetzen und du musst wirklich genau den Entscheidungskontext verstehen, bevor du sagst, welches Behavior Pattern, welches dieser Verhaltensmuster jetzt gerade sinnvoll ist. Und deswegen sträube ich mich, auch wenn ich die Frage mehr als nachvollziehen kann, mal so ein bisschen dagegen zu sagen, das sind die drei großen Patterns, bau die irgendwo ein und das wird alles gut. Okay. Das wünscht man sich. Es ist ein kleines bisschen komplexer, aber ich kann auch gleichzeitig sagen, die Zahl der Verhaltensmuster ist endlich. Also das ist eben genau das Prinzip der Verhaltensökonomie, dass wir die immer gleichen Prinzipien unseren Entscheidungen zugrunde legen. Ja, das heißt, da ist bei der Entscheidungsfindung eigentlich schon eingebaut, dass wir eine endliche Zahl von Prinzipien haben. Und die findest du unter anderem in dem Psy-Conversion-Buch. Die dritte Auflage ist gerade fertig geworden, wird jetzt in 25 kommen. Die hat dann 131 Behavior Patterns. Und wenn man sich mit denen einmal beschäftigt und die einmal durchgeknetet hat, und ich glaube, es geht, musst du nochmal sagen, wie deine Sicht war, aber ich glaube, es geht relativ schnell zu verstehen, was der Kern des Prinzips ist, um dann zu verstehen, wann kann ich das einsetzen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann bist du ziemlich gut in der Lage, einschätzen zu können, welches Pattern hilft dir eigentlich wann.
Voll, und ich glaube, es hilft auch vielen dabei, viele bestellen selbst den Online-Shops oder schauen sich hin und wieder auch mal neue Shops an und haben ein ungutes Bauchgefühl, wenn sie einen Online-Shop bewerten oder zumindest versuchen, dort zu bestellen und entscheiden sich vielleicht dann noch gar nicht dazu, dort eine Bestellung zu tätigen. und merken, irgendwas passt nicht. Und dieses Irgendwas dann auf einmal wirklich beschreiben zu können, hey, mir fehlt da einfach ein Social Pattern oder irgendwas, wo ich eine gewisse Bestätigung dafür bekomme, dass diesen Online-Shop oder diese Brand wirklich gibt oder irgendwas, wo ich Anhaltspunkte habe, diesem, ich weiß nicht, was es ist, einen Namen zu geben, fand ich persönlich extrem angenehm, weil wir haben auch über die letzten Jahre immer wieder so Beratungsprojekte gehabt und gesagt, Thomas, ich habe viel Traffic auf der Website, aber es kauft keiner. Woran liegt das? Ich habe schon das probiert. Und ich so, wann hast du das letzte Mal mit wem anderen über deinen Shop gesagt? Na, die verstehen das nicht. Und das muss man doch verstehen, dass da der Kunde durchgeht. Also sie glauben zu wissen, wie der Kunde durch den eigenen Shop navigiert. Und ich glaube, wenn das eintritt, das ist ein Warnsignal, das ist die größte Red Flag, die du hin und her schwingen kannst, weil genau da die Betriebsblindheit einfach dieses Kundenverständnis total übernimmt. Und wenn ich dann schon nicht mit solchen Patterns arbeiten kann oder auch weiß, was es gibt, dann schießt du dir selber ins Knie. Ich hoffe, das ist so ungefähr das, was wo auch dein Buch helfen sollte.
Ja, total, total. Also du hast gerade eins dieser Behavior Patterns schon umrissen. Das nennt sich Curse of Knowledge, also Deutsch der Fluch des Wissens. Und das merken ganz, ganz viele E-Commerce-Professionals leider oft immer erst zu spät. Und das sagt im Grunde genommen, dass du selbst ja die Person bist, die sich auf der ganzen Welt mehr mit dem Produkt befasst als irgendjemand sonst. Ja, das heißt, du bist der absolute Experte für das Portfolio, was du verkaufst. aber erwarte bitte nicht, dass Kunden genauso agieren. Ja, die haben nämlich nicht zu wichtig, die haben genug andere Sachen um die Ohren und die gucken viel rudimentärer auf die Dinge. Und das, was du gerade so als ungutes Bauchgefühl beschrieben hast, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Indikation, der man nachgehen sollte. Vielleicht mal kurz, um das in Zahlen zu übersetzen. Also eine durchschnittliche Conversion Rate ist, würde ich sagen, zwischen 2-3%, je nach Branche, je nach Category, je nach Kanalmix und Traffic-Zuspielung. Aber nehmen wir ruhig mal die 3%, das ist eher optimistisch. Dann ist es so, dass es ja bedeutet, dass 97 von 100 Kunden ihr Ziel eigentlich nicht erreichen. Ja, also die verlaufen sich ja nicht. Die gehen ja nicht in den Shop, weil sie gerade Langeweile haben oder nichts zu tun haben und so weiter, sondern die haben in der Regel ein Ziel. Und dieses Ziel ist meistens, Informationen zu sammeln, was zu kaufen und so weiter. Und wenn wir sehen, dass 97 von 100 Kunden eigentlich, die vorne anfangen, hinten nicht rauskommen, dann müssen wir uns in erster Linie über die Engpässe Gedanken machen, also nach Friktion suchen entlang des Prozesses. Und das ist dann sozusagen straßentauglich ausgedrückt genau das, was du gerade mit ungutes Gefühl meintest, weil das hat immer eine Ursache. Und wenn du dort startest, wo du Engpässe vermutest, dann bist du in der Regel den Conversion-kritischen Punkten ganz gut auf der Spur und kannst dann im nächsten Schritt überlegen, okay, ich habe hier eine Hypothese für einen Engpass, mit welchen Verhaltensmustern kann ich diesen Engpass jetzt auflösen?
Ich finde es super gut, dass du das Beispiel nennst mit, die kommen ja nicht zufällig bei dir rein, wie man es jetzt bei einem stationären Handel auf einer frequenten Einkaufsstraße hätte, wo jetzt tatsächlich jemand reintaumeln könnte und sich denkt, ah, cool, dann nehme ich das auch mit, sondern wir sind im Internet. Du musst eine bewusste Suche eingeben. Du machst deinen Browser nicht auf und es geht jeden Tag eine andere Seite auf. Wäre eigentlich ein ganz lustiges Experiment, wenn man sich das so weiterdenkt. Sondern man hat ja bewusst diesen Link gewählt und dann diese schmerzhafte Realität, zu einem Raum mit 100 Leuten zu sehen und drei davon halten die Hand in die Höhe und das sind die, die es geschafft haben, tatsächlich noch ihr Ziel in deinem Shop zu erreichen oder auf deiner Plattform zu erreichen, ist ja eigentlich verhältnismäßig total wenig. Und wenn man sich dann vorstellt, ich verdiene vielleicht mit einem Kunden über eine Lifetime, der 5-6 Mal im Jahr bei mir bestellt, mache ich eigentlich mein Hauptgeschäft, dann tut es ja weh, wenn das nur 3 sind oder geschweige denn vielleicht nur 2 von 100, weil du gesagt hast, 2% Conversion Rate ja auch leider gang und gäbe ist, dass dieses Thema eigentlich einen totalen Hebel auf die gesamte Umsatzformel hat. Also wenn man jetzt Traffic, Conversion Rate, Kundenbindungsrate mehr oder weniger als Variable nimmt, diesen Conversion Trigger da oder den Hebel in der Mitte ein bisschen anzuziehen, der hat noch nie geschadet, auch hinten raus bei der Kundenbindung, weil es kann keine Kundenbindung geben, wenn es keine Conversion gibt. No brainer.
Absolut. Wirklichkeit. Absolut. Und ich meine, also ich finde das Bild sehr, sehr gut, was du machst. Also sich das wirklich mal zu vergegenwärtigen, nehmt einen Raum, setzt 100 Leute rein und 3 davon heben die Hand. Das ist, also ich finde das Bild super toll. Ja. Das werde ich demnächst mal verwenden. Ich hoffe, das ist okay.
Das ist das Schöne im Podcasting. Du musst immer Bilder malen, in Wirklichkeit. Ja, ja. Weil ich weiß nicht, wo man uns gerade hört, vielleicht beim Laufen oder im Zug. Und man schaut dann so in den Himmel und sieht 3 Leute, die die Hand heben.
3 also, Wolken an einem sonst blauen Himmel.
Genau, genau. Find die 3 Wolken am Himmel heute. Ich meine, bei uns in Wien ist leider durchgehend grau gerade. Also bei uns jetzt Conversion Rate 1% aktuell. Aber es ist ganz, ganz witzig, sich damit ein bisschen so die Metaphern in den Kopf zu malen.
Ich, vielleicht, um das nochmal weiterzuspinnen, ich übersetze das nochmal in Zahlen. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz eindrücklich. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine Ausgangs-Conversion Rate von 2% und wir schaffen es, die auf 3% zu erhöhen, dann sind immer noch wenig Hände in dem Raum. Aber dann bedeutet das, dass wir 50% mehr Umsatz machen.
Das stimmt.
Das ist radikal. Das ist wirklich radikal. Und wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, dass ja der Marketing-Traffic konstant bleibt, weil wir haben ja diese Menschen, die nicht konvertieren, die haben wir ja über Performance-Marketing und diverse andere Kanäle haben wir eingekauft. Und das Geld ist in der Regel CPC-basiert, wird es vergeben. Das heißt, bei gleichen Marketingkosten 50% mehr Umsatz, da merkst du schon, das fließt direkt in den Ertrag, in die Bottomline durch. Und das ist der Grund, warum Conversion-Optimierung, auch wenn es immer so ein bisschen so als hässliche Stiefschwester im Marketing gesehen wird, eigentlich der Hebel ist für Profitabilität im E-Commerce. Und das wird total verkannt aus meiner Sicht. Also ich verstehe, dass das Thema, dass es das schon lange gibt, das ist jetzt nicht der latest shit und wir haben ganz viele KI-Themen, die much more fancy sind. Aber das ist am Ende super business critical, aus dem Marketing-Traffic, den ich ja schon bezahlt habe, dann auch das meiste rauszuholen. Und das passiert in den allermeisten Unternehmen einfach überhaupt nicht. Also das, um noch eine Zahl zu geben, und dann mache ich Pause. Das Verhältnis von Invest in Marketing im Verhältnis zum Invest in Conversion-Optimierung ist etwa 92:1. Das bedeutet, auf 92 Euro, die Unternehmen im E-Commerce in Marketing stecken, wird 1 Euro in Conversion-Optimierung gesteckt. Ja? Und da darf man sich nicht wundern, dass in dem Raum nur 3 Hände hochgehen.
Ja, das ist wild. Es widerspiegelt aber auch ein bisschen die Agenturlandschaft in dem Bereich im E-Commerce. Du hast überall wieder Hände, die in die Höhe gehen, die Marketingagenturen anbieten, ob das jetzt Paid-Ads sind, SEO-Agenturen, TikTok, Meta, whatever, you name it. Und dann hast du auf der anderen Seite diese 1-2 Conversion-Rate-Agenturen, die eigentlich einen Mega-Hebel hätten auf das, was die davor schon reingearbeitet hätten. Also ich glaube, die 2 Parteien sollten so oder so zusammenspielen, dass wenn ich schon viel Geld dafür ausgebe, dass Leute zu mir kommen, vielleicht auch einen guten Eindruck hinterlassen sollten und unsere liebe Website. Aber warum glaubst du, ist es so, dass dem Thema zu wenig Aufmerksamkeit gegeben wird? Ist es nicht fancy genug? Weil es ist du kannst es datengetrieben total gut nachvollziehen, aber es ist halt einfach so, vielleicht auch gleich Übergang. Gibt es so Low-Budget-Hacks, wo du sagst, oder muss ich das große Geld investieren, dass ich Conversion Rates optimiere? Oder gibt es da eigentlich wenig Geld-Methoden und es bringt trotzdem was? Und ist das vielleicht nicht tauglich genug fürs Businessleben, weil es nichts kostet?
Ja, also vielleicht mal vorne angefangen. Warum wird so wenig gemacht? Ich glaube, es hat viel auch mit der Präsenz von Organisationen oder mit der Präsenz vom Marketing in Organisationen zu tun. Also in der Regel gibt es in allen großen Digitalunternehmen gibt es riesige Marketingteams. So Marketing als Kernaufgabe eines E-Commerce-Business ist total gesetzt. Conversion-Optimierung als Kernaufgabe eines E-Commerce-Business ist überhaupt nicht gesetzt. Also wenn es gut läuft, gibt es da irgendwie eine Person, die sich darum kümmert, aber das ist meistens irgendwie der auch noch 2-3 andere Themen nebenbei machen muss. Der macht irgendwie in der Regel auch noch Tracking und Testing und sowas. Und das wird so so auf einer so an einem Mittwochvormittag macht man dann Conversion-Optimierung so ungefähr. Ja, den Rest der Zeit hat man irgendwie für andere Themen verplant. Ja, und daneben gibt es ein Marketing-Team, in dem sitzen Dutzende Leute, alle kanalspezifisch fokussiert. Du hast für jeden Kanal irgendwie 2, 3, 4 Leute, die das bespielen, sodass natürlich organisatorisch das Thema Marketing immer viel mehr Awareness bekommt. Und dadurch kommst du in so selbstverstärkende Zyklen rein, dass im Management halt die ganze Zeit Marketing vortanzt, aber niemals Conversion-Optimierung Airtime bei einem C-Level bekommt. Das gibt es ja praktisch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Thema. Und wenn man das nochmal weiter verfolgt, warum ist das so? Wir plädieren immer sehr stark für eine veränderte Organisationsform, auch in Digitalorganisationen, die in Richtung von Customer Journey Managern geht. Also wir wollen eigentlich weg davon, dass es den einen Performance-Marketing-Verantwortlichen gibt, den einen Content-Verantwortlichen gibt, den einen PDP-Verantwortlichen, den einen Checkout-Verantwortlichen, den einen Service-Verantwortlichen und so weiter. Ja, weil du als Kunde Thomas, der jetzt irgendwas bestellt, du wirst ja im Verlaufe deines Bestellprozesses in die Hände von 5, 6, 7 verschiedenen Einheiten gegeben. Ja, und die sprechen alle nicht miteinander. Und da ist es total klar, dass deine Experience als Kunde brüchig wird und nicht durchgängig ist. Und da gibt es ein paar sehr harte Brüche, zum Beispiel vor und nach dem Abschluss. Ist immer eine total andere Experience, oft auch andere Technologien, die eingesetzt werden, ganz andere Templates, wie da kommuniziert wird. Also die Newsletter-Templates im Marketing zum Beispiel sind immer super glossy und shiny und so weiter, alles toll. Und dann kriegst du so Bestellmails und After-Sales-Kommunikation, die sehen aus wie, wie aus den 80er Jahren. Das merkt man einfach als Kunde. Und deswegen wünsche ich mir immer, dass es eher einen Zuschnitt gibt von Abteilungen, der nicht funktional gedacht ist, also quasi nach einzelnen Marketing-Kanal-Silos, sondern der querschnittshaft gedacht ist. Und zum Beispiel kann das eine Rolle des Customer Journey Managers sein, der Ende zu Ende die Verantwortung hat für ein Produktportfolio, für eine Zielgruppe, für was auch immer, aber halt von vorne bis hinten accountable ist dafür, dass diese Menschen bei mir kaufen, dass sie wieder kaufen, dass sie zufrieden sind, dass sie mich weiterempfehlen und so weiter. Und erst wenn das der Fall ist, kriege ich eigentlich diese Silos zwischen einzelnen Abteilungen auch wirksam ausgebaut.
Also generell auch so ein bisschen disruptive Frage, ob die aktuellen Teams eigentlich auch wirklich den Wert, der geschaffen werden sollte, repräsentieren. Und du sagst, das sind, ich sage jetzt mal Marketing, klassische Marketing-Truppe besteht aus 8 Leuten wahrscheinlich und der Conversion Rate Optimierungsmanager existiert entweder gar nicht oder ja sporadisch mit seinem Mittwochmorgen-Job. Disruptive Frage natürlich, ob die Teamkonstellation, in der man sich gerade befindet, wenn dem nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird, noch passend ist. Ist natürlich schwer, das mit einem Ja oder mit einem Nein zu beantworten. Aber ja, definitiv ein sehr, sehr guter Ansatz. Und ich glaube, jetzt brennt es jeden auf der Zunge. Jetzt drop mal 2, 3 Pattern. Einfach mal. Dass wir da so viele in den Kopf nicken mit so, ah ja, kenne ich. Ja. Ist mir schon passiert.
Ja, genau, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man so im Online-Marketing, E-Commerce und so weiter unterwegs ist, dann kennt man relativ viele Prinzipien, die einfach funktionieren, weil man es selbst erlebt hat in der Regel. Ja. Nicht immer weiß ich, wie dann auch der wissenschaftliche Name dafür lautet oder unter welchem Namen die großen Experimente mal eingeführt wurden. Aber das macht auch gar nichts. Und genauso ist das Psychonversion-Buch auch gedacht. Man wird da ganz oft sagen, so, ah ja, das kenne ich doch. Jetzt weiß ich auch, wie es heißt beispielsweise. Ja, jetzt weiß ich auch, wo es herkommt. Jetzt kenne ich auch die Grundlagenexperimente dazu, die wahnsinnig gute Impulse nochmal geben für die Anwendung des jeweiligen Patterns. Und du hattest gerade schon Verknappung gesagt. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Das heißt, der Black Friday lag gerade hinter uns. Das ist so die High Season natürlich für Verknappung. Überall sehen wir Counter, die runterzählen. Wir sehen irgendwelche Füllstände, die sich reduzieren. Und wir haben einfach das Gefühl, dass wir super schnell agieren müssen, um Produkte zu kaufen und so weiter. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Prinzip, was in der wissenschaftlichen Literatur als Scarcity bekannt ist. Ist so ein, würde ich sagen, wirklicher Klassiker. Nicht uneingeschränkt positiv in der Anwendung. Da muss man auch ein bisschen genauer hingucken, wie wendet man es an, wie wird man nicht zu pushy, wie tausche ich nicht mehr Sales gegen mehrere Touren beispielsweise. Das sind so Fragen, die man da mal berücksichtigen muss. Ein paar weitere Patterns, die, glaube ich, jeder kennt. Anchoring, das ist zum Beispiel das Prinzip hinter der Wirkung von Streichpreisen. Etwa, warum finden wir Streichpreise so attraktiv? Na, weil sie in Relation zu einem alten, ursprünglichen Preis gesetzt wurden und so weiter. Oder Social Proof. Wir tun oft das, was andere tun. Das reduziert die wahrgenommene Unsicherheit einer Entscheidung und gibt uns ein bisschen Orientierung, was richtig sein könnte. Das sind so ein paar Beispiele, glaube ich, wo jeder sagen kann, hab ich schon mal gehört.
Doch. Ja, voll. Also letzteres, ich glaube, viele von euch kennen oder viele Zuhörer kennen Sigmas Gute Zeichen aus Österreich oder Trusted Jobs oder ähnliches. Die gibt es ja nicht umsonst. Die haben genau den Hebel des Vertrauens, mehr oder weniger, wenn ich jetzt eine komplette No-Name-Brand bin. dass ich halt eine Drittpartei habe, die mir da auch noch ein gewisses Commitment gibt. Kann man, glaube ich, vergleichen mit, wenn mir mein Freund, irgendein Freund von mir sagt, hey, das Proteinpulver ist super, weil da, wirst wahrscheinlich eher das bestellen aufgrund der Empfehlung eines anderen. Und dann ist natürlich die Frage, wie nah steht mir die Person oder wie ähnlich ist diese Person mir? Mehr oder weniger, wenn es jetzt eine 60-jährige Frau ist, ist die wahrscheinlich mit mir nicht so kompatibel wie wahrscheinlich ein Fitnessathlet mit 30, der ungefähr selber Interessen wie ich verfolgt. Da nehme ich wahrscheinlich diese Drittmeinung liebend gerne an.
Dementsprechend. Ja, das ist übrigens ein super, super Beispiel, warum der Einsatz von Verhaltensökonomie im E-Commerce auch sehr, sehr stark mit Personalisierung zusammenhängt. Weil es ist vollkommen klar, dass wenn du jetzt nicht den absoluten Nischen-Shop hast und eine breitere Klientel versuchst zu bespielen, dass du alle Menschen mit denselben Impulsen erreichen kannst, mit denselben Produktvorschlägen und so weiter. Und du hast es gerade gesagt, je näher uns diese Personen aus der eigenen Peer Group sind, umso glaubwürdiger finden wir die Empfehlung, umso leichter schließen wir uns auch dem Ganzen an. Wir haben dazu in der Schweiz eine spannende Testserie gemacht, wo wir versucht haben, das mal schrittweise auf die Spitze zu treiben und haben zuerst gesagt, ja, andere Personen kaufen das auch. Und dann haben wir gesagt, andere Personen wie du kaufen das auch. Und dann haben wir gesagt, andere Personen aus Zürich kaufen das auch, weil wir da im Schritt davor die Postleitzahl abgefragt hatten. Dann haben wir, Kfz-Versicherung, dann haben wir im nächsten Schritt gesagt, andere VW-Fahrer aus Zürich kauften das auch und haben so sukzessive die Relevanz und die Schnittmenge zur eigenen Peer Group hochgezogen und hochgedreht und gemerkt, dass das praktisch jedes Level von Detail eigentlich hilft, dass diese Social Proof Mechanismen wirksamer werden. Das kippt dann irgendwann, wenn man beispielsweise sich überlegt, andere Personen, die auch Thomas heißen und auch so das und das tun.
Da wird es dann so 90 Kilo wiegen, kaufen auch gerne dieses Proteinpulver.
ganz genau. Ja. Also das ist ja auch offensichtlich, das nennt man dann das Uncanny Valley, das ist dann so ein bisschen der Bereich, wo es undurchsichtig wird, wo es intransparent wird, wo man sich fragt, hey, bin ich eigentlich irgendwie gläsern oder so. Ja. Aber sobald man den Eindruck hat, okay, das ist jetzt hier wirklich ein Relevanzkriterium, ist das total stark, Social Proof nicht so allgemein zu halten, sondern möglichst spezifisch zu werden. Und das geht eben mit Personalisierung am besten.
Mhm. Personalisierung ist für mich immer so ein Warnsignal für Trends im E-Commerce. Deswegen vielleicht auch gleich die nächste Frage an dich. Was sind so für dich die nächsten Trends abseits von der Psychologie, die du so als Trendthema betiteln würdest?
Ja. Also Psychologie, würde ich sagen, ist ein Querschnittsthema. Ne? Es gibt, glaube ich, nichts Universelleres, als die Entscheidung von Menschen zu verstehen. Insofern, das hat überall seine Daseinsberechtigung. Aber es kommt eben sehr oft in Kombination mit anderen Themen. Und ein Thema, das sehr, sehr gut zu Psychologie passt im E-Commerce, sind ganz offensichtlich Daten. Weil das sind die zwei Dinge, die ich für eine wirksame Personalisierungsstrategie auch brauche. Und es ist jetzt ehrlicherweise kein Hot Topic mehr oder kein Trend, aber aus meiner Sicht sind viele E-Commerce-Unternehmen bei ihrer Datenstrategie immer noch nicht an dem Punkt, an dem sie eigentlich sein sollten. Gerade wenn wir über First-Party-Data nachdenken und unifizierte Datenbestände, dass also alles Kundenwissen an einem Ort zusammenfließt, dass ich in der Lage bin, verschiedene Datenquellen zu stitchen, zum Beispiel CRM-Daten mit Bewegungsdaten aus dem Tracking zusammenzubringen. Ja, aber dann bin ich in der Lage, Digital Twins zum Beispiel zu bauen und kann viel, viel genauer sagen, jemand, der sich auf meiner Website jetzt gerade bewegt und ein bestimmtes Bewegungsverhalten zeigt, der hat wahrscheinlich ein hohes Interesse am Produkt ABC und kann viel besser Recommendations spielen. Ich kann die ganze Seite dynamisch darauf anpassen und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine der größten Challenges, die Unternehmen eigentlich heute noch haben, die so in die Kategorie Hausaufgaben fällt. Also ich glaube, wenn wir jetzt gleich nochmal über ein bisschen die nähere Zukunft sprechen, gibt es da noch ein paar Themen, die man unbedingt auch noch droppen muss. Aber das sind aus meiner Sicht echt Hausaufgaben, echt Basics, die genauso Business Critical sind, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der Marketingkosten steigen, Targeting wird schwieriger, Third-Party-Cookies fallen weg bei der Kundenansprache und so weiter. Das macht Marketing, gerade Performance-Marketing, nicht gerade leichter. Mhm. Und deswegen muss ich mich als E-Commerce-Unternehmen jetzt gerade extrem ausführlich mit der First-Party-Datenstrategie und dem Aufbau von Kundenwissen und Kundenprofilen beschäftigen.
Mhm. KI auch noch Thema nächstes Jahr?
Nein, KI.
Das ist vorbei, genauso wie E-Commerce.
Ja, das kommt, das geht. Nein, also vollkommen offensichtlich. Ja. KI ist das Thema nächstes Jahr. Das sagen alle, vielleicht deswegen werden wir ein bisschen konkreter. Also ich glaube, es gibt einerseits, wenn man so die klassischen E-Commerce-Kernprozesse sich anguckt, unfassbare Produktivitätspotenziale. Wahrscheinlich ist einigen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hier das Thema Agenten oder Agentic Workflows schon mal irgendwo begegnet. Wenn nicht, dann wäre das jetzt der Moment, das mal zu googeln, weil das ist, glaube ich, das absolute Hot Topic für E-Commerce 2025. Agentic Workflows beschreiben im Grunde genommen, dass mehrere KI-Systeme, die alle eine einzelne Aufgabe erledigen, autark zusammenarbeiten. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wir nehmen mal so einen Standard-Case wie ein Newsletter, E-Commerce-Unternehmen möchte ein Newsletter rausschicken an die Kunden, dass wir im ersten Schritt einen Agent haben, der meinen Kundenbestand segmentiert in Bezug auf das Thema des Newsletters. Ein zweiter Agent nimmt diese Segmentierung und überlegt, welches Segment sollte ich mit welcher Botschaft bespielen. Der macht also quasi so eine Art Mapping von dem Segment, was erstmal Daten sind, auf Bedürfnisse. Dann kommt ein dritter Agent, der nimmt diesen Input und sagt, meine Rolle ist Copywriter, ich schreibe jetzt mal einen Text, der perfekt zu diesem Segment passt und genau die Tonalität dieser Zielgruppe trifft. Dann gibt es vielleicht einen vierten Agent, der nimmt diesen fertigen Text und bebildert das Ganze. Der sagt, okay, wie könnten wir das Ganze jetzt mit Bildern unterfüttern, macht ein Visual Design obendrauf. Der gibt dann diesen Newsletter, der schon als solcher erkennbar ist, an einen User Researcher Agent. Und dieser Agent verprobt dann diesen Newsletter mit 2, 3, 4 virtuellen Vertretern aus der Zielgruppe, sogenannten Silicon Personas. Kriegt Feedback von denen, macht noch eine Optimierungsschleife und Feedback das nochmal mit den virtuellen Kunden, um dann quasi hinten raus diesen Newsletter quasi versandready zu haben und verprobt. Und das Ganze passiert, wenn man jetzt haben wir so einen 5-6-stufigen Agentic Workflow mal skizziert, das passiert in, würde ich sagen, 2 Minuten, produziert so ungefähr API-Kosten im Bereich 20, 30 Cent und ich habe halt ein hochpersonalisierten Newsletter in wenigen Minuten produziert, von dem ich davon ausgehen würde, dass er deutlich besser konvertiert als alles, was mein Redaktionsteam heute produzieren kann. Und wir haben das auch schon bewiesen, dass das so klappt, dass man, wo früher ein Newsletter rausgeschickt wurde, wir jetzt 300 Newsletter rausschicken und im Durchschnitt ist die Open Rate und die Click-Through Rate erheblich höher als bei einem klassischen Newsletter. So, das ist heute schon möglich. Und das ist ehrlich gesagt nicht mal abgefahrene Rocket Science. Und das ist auch nur ein Beispiel. Und wenn man jetzt das so ein bisschen weiterdenkt, wo haben wir eigentlich so Kernprozesse im E-Commerce, die einen relativ hohen repetitiven Grad haben, ja, also die sich irgendwie in ihrer Struktur immer wieder wiederholen, dann merken wir, wow, das ist eine ganze Menge. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir uns mit diesem Agentic-Thema extrem intensiv beschäftigen sollten und ich da auch direkt jetzt vor Weihnachten noch vielleicht mal anfangen würde, mit zu experimentieren.
Weil du gerade, ich sage jetzt mal, gewisse Wörter droppst, wo du sagst, sollte vielleicht jemand googeln. Wie bildest du dich selbst in solchen Bereichen weiter?
Ja, also ich glaube, was klar ist, ist, dass es keine Weiterbildungsangebote so aus dem Regal gibt bei dem Thema. Weil sobald Weiterbildungsdienstleister die Themen aufgegriffen haben, es ist eigentlich schon fast zu spät. Ich glaube, so um Grundlagen zu schließen, super cool. Wir selbst haben eine eigene AI-Unit, die ganz viel experimentieren und pilotieren und für Kunden versuchen, Sachen zu innovieren und so weiter. Und da klappt auch nicht immer alles, keine Frage. Aber es ist eine super super Quelle natürlich für Lernen, wenn du es selbst machst. Du kennst das ja auch, dass Dinge, die man selbst ausprobiert hat oder selbst gemacht hat, das verankert sich viel mehr als Dinge, die du dir irgendwie anliest oder die dir jemand vorträgt. Mhm. Insofern würde ich sagen, der Weg zum Lernen geht über, ich würde es mal strukturiertes Experimentieren lernen. Also mach dir einen Plan, wo du hin möchtest, welche Ziele du erreichen willst und dann brich's runter in Experimente und beschäftige dich mit verschiedenen Tools und Setups. Aus meiner Sicht ist das der beste Weg aktuell.
Ja, ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe mir schon einige Bücher, mich lacht da gerade ein Buch von unten an. Moment, ich hole es kurz raus. So. Das Buch heißt, das kann doch jemand anders machen. Wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Und es gibt Bücher im Regal. In Wirklichkeit ist das ein Conclusio aus dem, was in den letzten Monaten passiert ist. In dem Moment, wo das Buch veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich wieder irgendein anderer heißer Shit gerade draußen, der das Ganze disruptiv wieder verändert und über Experimente in Wirklichkeit gesteuert wird. Das ist zuerst ganz richtig gesagt, du bist wahrscheinlich gerade auf einem Grad und sagst, okay, ich kenne jetzt ChatGPT und ich habe schon mal einen Prompt geschrieben, aber mein Ziel wäre es, mit meinem Unternehmen X zu schaffen. Was muss ich dazwischen für Zwischenziele mal lösen können, dass ich da hinten rauskomme, weil dann kommen dir auch irgendwann mal andere Tools unter, dann verstehst du, wie Prompting funktioniert, dann verstehst du, dass du dir von ChatGPT ansagen lassen kannst, was du ihm füttern musst, dass du zu einem gewissen Ergebnis kommst, etc. Also es ist ganz viel Learning by Doing und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, die viele gerade haben mit dem Thema. Du kannst jetzt nicht in die Bibliothek gehen und das Buch rausnehmen, dass dir das lösen wird, sondern du musst proaktiv, selbst, dynamisch daran arbeiten. Das fand ich beim E-Commerce-Game schon recht interessant, weil es auch so ein neuer Bereich war, wo man gemerkt hat, okay, die als erste Mal einen Job ausprobieren und ihre eigenen Erfahrungen machen, die sind schneller an einem Umsatzziel als jemand, der jetzt 3 Jahre wartet, sich anschaut, wie es andere machen, dann einen Online-Shop baut, draufkommt, man schießt total am Ziel vorbei, aber gewartet hat. Und das ist aktuell eh gerade wieder so ein Thema, da wo es wahrscheinlich viele in den Fingern kitzeln, weil man merkt, es macht dieses Arbeitsumfeld wieder so disruptiv. Es können wieder andere auf Pole Positions vorgehen, wo ein Marktbegleiter vielleicht ganz lange das Oberhaupt davon war, aber Leute durch Produktivitätssteigerungen jetzt einfach ihre Kosten so niedrig runterbringen oder ihre Produktivität so hoch schießen können, dass sie auf einmal Marktanteile generieren, wo sich jemand gedacht hat, das wäre nie möglich, die vom Thron zu stoßen.
Ja, absolut. Und ich glaube, du hast gerade so angerissen, da werden ja auch neue Wettbewerber jetzt auf den Plan treten. Ne? Also wir kommen aus einer Zeit irgendwie des traditionellen Handels, der irgendwann mal vom E-Commerce disrupted wurde. Ja. Wobei man muss sagen, die Durchdringung ist jetzt, in Österreich kenne ich die Zahlen nicht im Detail, aber in Deutschland schwankt das immer so zwischen 12% und 15%, ja, wächst auch nicht mehr. Das heißt, also da gibt es irgendwie so eine Art Sättigungspunkt. Dann kam nach dem E-Commerce kam so die große Marktplatzwelle, wo dann die Marktplätze als Gatekeeper aufgetreten sind und die E-Commerce-Händler sich das erste Mal gefragt haben, okay, wo ist eigentlich mein Platz am Tisch hier noch? Ja. Wie schaffe ich es eigentlich noch mehr zu sein als irgendwie so ein Produktlieferant, der sich nur noch über den Preis differenzieren kann? Und jetzt stehen wir, glaube ich, vor der nächsten großen Welle und das sind eben die KI-Systeme und LLMs, die so der nächste große Gatekeeper werden. Wir sehen das im Suchkontext ja schon relativ stark, dass Menschen ihre Suchen, also gerade junge Zielgruppen machen das überraschend stark, ihre Suchen schon von Google wegverschieben hin zu ChatGPT, ja. und anderen Modellen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Der Suche folgt die Transaktion. Das bedeutet, also noch ist es nur Suchen, was von Google zu ChatGPT wandert. In wenigen Monaten, würde ich prognostizieren, sind es auch die Transaktionen. Das heißt, dann wird auch gekauft über diese Plattform. Die jüngste Entwicklung war jetzt, dass das im späten November Perplexity, also ein Wettbewerber von ChatGPT, das sogenannte Perplexity Shopping eingeführt hat. Und das ist ein relativ spannender Move, wenn man sich das mal genauer anguckt. Natürlich wird das jetzt am Anfang erstmal belächelt und man sagt, ja, okay, was soll jetzt hier diese techie, nerdy AI-Bude, wie soll uns das als E-Commerce-Händler mit irgendwie einer coolen UX und einem coolen Kundenbestand jemals gefährlich werden? Naja, da hängt halt ein eigener Checkout dran. Und wenn wir uns überlegen, dass die Menschen nach Dingen heute schon suchen, dann suchen sie natürlich auch nach Produkten. Und wenn die Engine dann in der Lage ist zu sagen, ja, du kannst übrigens direkt bei mir bestellen und mit einem Klick, weil deine Credentials hinterlegt sind, das Ding bestellen, dann finde ich als Händler einfach überhaupt nicht mehr statt, in dieser ganzen Kette nicht mehr. Ja. Dann werde ich nicht mehr als Intermediär gebraucht. Also dann bin ich nicht mehr in der Logistikkette irgendwo gebraucht. Und deswegen, ich glaube, da würde ich als Entscheiderin, als Entscheider jetzt heute relativ genau gucken, was passiert heute. Und weniger gucken, was macht mein Wettbewerber oder was macht der Marktführer in meinem Segment, sondern was machen die Companies, die gerade heute in dieses Segment einsteigen, über die ich in der Regel noch lächle, aber die halt einen ganz anderen Point of View haben, die einen ganz anderen Approach haben und die und dann zu verstehen, warum machen die das genauso und warum kriegen die vielleicht auch Risikokapital. Und das ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt, mal so zu antizipieren, was das nächste und das übernächste Jahr bringen könnte.
Mhm. Na, sehr cool. Was denkst du, ist dann so die Lösung für einen Händler jetzt? Du hast gesagt, was man nicht machen sollte. Also nicht jetzt auf den Marktmitbewerb schauen, sondern eher, ich sage jetzt mal, Richtung der Anbieter mehr oder weniger hinzuschauen. Was bieten die gerade an? Aber was sind so Lösungen für heute, für morgen?
Ja, also wir haben das Thema Daten ja gerade angesprochen und ich glaube, Kundenwissen aufzubauen ist super, super wichtig, um dann im nächsten Schritt eben auch den Kundenzugang zu sichern. Das klappt in der Regel, indem ich mich gut differenzieren kann, indem ich eine Positionierung habe, die unique ist. Ja. Super Ansätze sind Communities beispielsweise, Apps können der Schlüssel sein dafür, also Shopping-Apps, wenn es mir gelingt, eine App zu entwickeln, die so viel Relevanz und Problemlösungskompetenz hat, dass Menschen darin nicht nur kaufen wollen, sondern sich auch gerne daran aufhalten, sich da informieren und so weiter, dann kann ich den direkten Kundenzugang mit den entsprechenden Datengrundlagen halt noch perfekt ownen. So ein klassischer Shop wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren eher schwer haben. Also man sieht es ja ein bisschen auch schon an den historischen Zahlen. In 7 der letzten 8 Quartale ist der E-Commerce geschrumpft. Auch da, du kannst die Zahlen für Österreich sicherlich nachreichen, das ist jetzt für Deutschland. Das heißt, wir sind so aus dem Post-Covid-Kater eigentlich in so einen strukturellen Decline eigentlich schon reingeraten. Und da muss man sich natürlich die Profitabilitätsfrage sehr genau aktuell stellen und gleichzeitig aber an den richtigen Stellen innovationsbereit bleiben und investitionsbereit bleiben. Und das ist aus meiner Sicht eins der Themen, wo ich heute sagen würde, damit muss ich mich beschäftigen und dafür muss ich auch mal vielleicht ein paar Ressourcen freigeben bei allem Profitabilitätsdruck, den es gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt eine schwierige Zeit, wenn du eh schon weißt, es geht das Konsumvorhaben sozusagen ein bisschen zurück. Ich muss trotzdem innovationsbereit sein und auf meine Profitabilität achten. Also jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich 2 Mitarbeiter raushaue, ist das wahrscheinlich auch für meinen Profit irgendwo begünstigt, aber ist wahrscheinlich mittel- bis langfristig nicht die richtige Strategie, die ich da fahren sollte. Dementsprechend schwierige, interessante Zeiten, die da auf uns zukommen.
Und ich glaube, bei den guten mit ganz vielen Gestaltungsmöglichkeiten auch. Also ich glaube auch, wenn du das als nicht nur als eine Bedrohung begreifst, sondern auch als eine Chance, indem du vielleicht einen Tick schneller bist als deine Wettbewerber, indem du einfach verstehst, was da auf dich zukommt und überlegst, okay, wo kann jetzt mein Platz in dieser ganzen Rechnung sein? Dann blicken wir in ein paar Jahren wahrscheinlich zurück und sagen, war das eine aufregende Zeit? Was war das für ein cooles Kribbeln damals, als AI-based Shopping neu war und so weiter?
Voll, so wie damals vor 8 Jahren Dropshipping eine ganze Weltneuheit war, wo sich viele dachten, wow, jetzt geht's los, jetzt schießt alles durch die Decke. Auch ganz richtig, was du gesagt hast, das Ganze nicht als Bedrohung zu sehen, sondern eher als Chance. Ich sage es auch gern, wenn ich jetzt beim Fenster raus schon den grauen Himmel sehe, ich könnte jetzt weiter sudern und sagen, ja, du, Wetter ist schlecht, ich bin schlecht drauf und das da so weiterspielen und in Wirklichkeit sich zu denken, hey, ist eigentlich ein guter Punkt, drinnen zu bleiben und sich mit KI zu beschäftigen. Diese extra Stunde, die man jetzt eh schon nicht draußen verbringen wird, vielleicht jetzt statt der einen Netflix-Folge am Abend ein kleines Experiment mal zu wagen. Klar, muss nicht der klassische Abendalltag sein, man hat auch Familie und Hobbys und dergleichen, aber sich vielleicht mal zu hinterfragen, ob die eine Stunde, die man vielleicht doch manchmal anders verwendet hat, jetzt in das mittelfristige Weiterbilden investiert werden kann.
Genau, ja. das kann ja auch im Privaten beginnen. Also warum fragt man nicht mal die KI, was die nächste Serienempfehlung ist beispielsweise und kommt mal langsam rein oder lässt sich mal einen Wochenplan für die Ernährung mit der Familie entwickeln und so weiter und versucht mal irgendwie beim Prompting über die Suchschlitz eine Zeile Eingabeebene hinauszukommen und mal ein richtiges Prompt-Framework anzuwenden und so weiter. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man auch im Alltag das integrieren kann. Und wir haben es gerade schon gesagt, am Ende ist es Erfahrung sammeln, ist es auf die Nase fallen, ist es experimentieren. Und das macht immer dann besonders viel Sinn, wenn ich eine grobe Richtung habe, in die ich hin möchte und eine grobe Vorstellung über mein Ziel.
Ja. Sehr gut, ich glaube, es sind viele schon wissensgeschwängert von der Konversation bis jetzt. Wir wechseln immer so am Schluss noch ein bisschen in die visionäre und philosophische Ecke von diesem Podcast. Und ich habe dir da schon vorhin zwei Fragen gestellt, über die du dich schon im Vorhinein ein bisschen, ja, deine Gedanken spielen lassen durftest. Und die erste davon war, gab es in deiner Laufbahn irgendwas, was dich besonders überrascht hat, was vielleicht anders gelaufen ist, als du es erwartet hättest?
Gab es tatsächlich, und das ist für mich auch ganz wichtiger Moment gewesen, ganz prägender Moment, vielleicht so ein kleines Erweckungserlebnis. Das war ein Projekt, was wir gemacht haben, ein großes Projekt, siebenstelliges Volumen, 15 Leute drauf, über ein Jahr Laufzeit, was wir wirklich nach allen Regeln der Kunst nutzerzentriert aufgebaut haben, ganz viel Research drumherum gemacht haben und so weiter. Und wir waren alle wahnsinnig sicher und confident, dass das super funktionieren wird. Und das Gegenteil war der Fall. Also es war einfach, wir sind quasi mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Und es ist überhaupt nicht das eingetreten, was wir erhofft hatten. Und das, da habe ich dann damals eine Auszeit gemacht, bin ein halbes Jahr aus meinem Job rausgegangen und habe angefangen, quasi in der Forschung mich auszutoben und die Lösung für diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen, warum ist das so gelaufen, zu suchen. Und das war der Stein, der am Ende auch die Arbeit an dem Psychonversion-Buch ins Rollen gebracht hat. Okay. Weil dann aus diesem Frustmoment sozusagen die Idee geworden ist, okay, du arbeitest den kompletten Forschungsstand durch, den es zu dem Thema gibt. Mehrere tausend wissenschaftliche Papers gelesen und alle die rausgezogen und die Verhaltensmuster isoliert, die im Digitalraum relevant sind. Und daraus ist dann diese Library entstanden, mit der wir dann die Projekte gemacht haben und danach deutlich erfolgreicher darin waren. Und dann sprach sich das irgendwann rum und der Verlag kam auf mich zu und hat gesagt, hey, willst du es nicht als Buch herausgeben? Und das war ein ganz wichtiger Moment, so diesen Schlag ins Gesicht einmal voll mitzunehmen und auch den Schmerz zuzulassen und dann zu überlegen, okay, verdammt, wie kann ich daraus jetzt irgendwas Konstruktives machen?
Sehr gut. Und bist noch immer dort, wenn ich das jetzt richtig verstanden hätte?
Ja, und jeden Tag begeisterter, kann ich sagen. Also ich glaube, nachdem wir es geschafft haben, quasi so die Baseline mit Behavioral Science zu optimieren, also wie Shops aussehen, wie E-Commerce Flows aussehen, wie Customer Journeys aussehen, da kannst du overall locker 50% Conversion, das ist so der Durchschnittswert über unsere Projekte, draufpacken. Das war die erste Welle, dann kam die zweite Welle, wo wir gesagt haben, hey, noch viel besser geht das ja mit Hilfe von Daten und klugen Segmenten und Personalisierung. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das Ganze teilautomatisiert mit AI machen können und haben da die nächste Welle vor der Tür stehen. Und man merkt, dass dieses Thema einfach überhaupt nicht an Bedeutung verliert, sondern immer stärkere Zuspieler quasi bekommt. Ja. Und deswegen ist es, ich freue mich wie ein Kind und wie am ersten Tag, dass ich genau das machen darf, was ich heute mache. Und die Begeisterung wird eigentlich eher größer als kleiner.
Sehr gut. Und vielleicht eine letzte Frage noch. Also Themen, mit denen ich mich so, wie ich 28, 29 war, viel beschäftigt habe, war so, wer bin ich, was ist meine Identität, wie treffe ich Entscheidungen, wie ist das alles hier entstanden etc. Aber ich merke trotzdem, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich nicht gern mit der eigenen Psychologie beschäftigen. Es soll jetzt natürlich kein ärztlicher Abdrift werden, aber warum glaubst du, beschäftigen sich Leute nicht gerne mit solchen Themen?
Na, also ich glaube, zum einen sind wir ja alle faul und das ist ja anstrengend, so über sich selbst nachzudenken und so weiter und auch vielleicht sich zu hinterfragen und die eigenen Entscheidungsunzulänglichkeiten zu akzeptieren und so weiter. Wir wissen ja, wir sind, also wie ist nochmal diese Statistik, gibt es nicht irgendwie 85% Autofahrer, die sich für durchschnittlich gut halten oder so oder 90%? Also wir sind ja alle super. Wir akzeptieren oft auch so, dass es so Behavior Science gibt und Verzerrungen beim Denken und intuitive, impulsive Entscheidungen und so weiter. Aber wir tun uns viel leichter, das bei anderen zu sehen, interessanterweise, als bei uns selbst. Wir gehen immer davon aus, dass die anderen Verzerrungen haben und dass die anderen irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber wir selbst, wir entscheiden ja rational. Ja. Und das ist so ein Irrglaube, glaube ich, der viele davon abhält, sich selbst besser zu verstehen und auch dann indirekt Kundinnen und Kunden besser zu verstehen. Das glaube ich, spielt da eine große Rolle in dem ganzen Thema.
Sehr, sehr cool. Naja, wunderbare Folge, 50 Minuten vollgepackt mit meinen, ich glaube, zwei Lieblingsthemen, E-Commerce und Psychologie. Philipp, extrem schön, dass du da so viel Deep Dive zulassen hast und auch ein paar Patterns gedroppt hast, wie zuerst schon gesagt, dass viele hoffentlich jetzt gerade mit dem Kopf nicken und sich denken, jawohl, die habe ich schon gekannt, aber es gibt ja noch viele, viele mehr, die man sehen mag. Vielleicht auch kleine Buchempfehlung oder Kaufempfehlung. Es ist noch nicht zu spät, wenn man gerade am ersten Tag die Folge hört, das Buch irgendwo zu bestellen oder noch schnell herzubekommen.
Meinst du, ich schaffe es noch unter den Weihnachtsbaum?
Ja, vielleicht, falls nicht. New Year, New Me ist natürlich auch ein guter Ansatz, da ein bisschen ja, Wissenslücken zu füllen, glaube ich. Also große Buchempfehlung auch von meiner Seite. Das steht, glaube ich, auch überall, wo ich irgendwie über Bücher schreiben würde, dass ich da deines ganz, ganz hoch anprangere. Das ist natürlich nicht die ich sage jetzt mal, Grundlagenbibel für den E-Commerce, sondern schon, man muss schon ein gewisses E-Commerce Wissen mitbringen. Also ich würde es schon eher als fortgeschrittenes, interessiertes Buch beschreiben. Davor vielleicht Handbuch Online-Shop davor mal durchlesen. Ist der Podcast davor gewesen, wo man, ich sage jetzt mal, die Grundlagen sich einverleibt, wie Shopsysteme, Marktplätze etc. Wenn man mit dir in Verbindung treten möchte, und ich habe das über LinkedIn gemacht und unter anderem über dein Buch, dass ich da mal deinen Namen gesehen habe, wie und wo kommt man denn am besten mit dir in Kontakt?
LinkedIn ist, glaube ich, ein super, super Ansatz. Da bin ich einigermaßen aktiv. Das ist auch die Plattform, auf die ich mich fokussiere. Bei X bin ich schon lange nicht mehr, auch ein Stück weit aus Überzeugung. Insofern, LinkedIn ist cool, E-Mail ist cool. Können auch gerne die Mailadresse noch in die Shownotes packen und den LinkedIn-Link und dann kommen wir sicherlich zusammen.
Sehr, sehr gerne. Und wer unseren Podcast gerne hört, ich habe zuerst mit dir im Vorgespräch gesprochen, dass ihr jetzt auch in einem Podcast auf die Beine gestellt habt, gerne mal Customer Love, glaube ich, war das in Spotify eingeben oder alle möglichen anderen Plattformen, wo ihr das natürlich rausspielt. Vielen Dank, Philipp, war eine super, super interessante Folge. Ich habe sehr, sehr gerne sehr, sehr viel zugehört. Ich hoffe, es waren ein paar gute Fragen und ein paar gute Antworten dabei, die unsere Zuhörerschaft interessiert haben. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald.
Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke, Thomas. Bis bald.
Ja, das war leider schon die letzte Folge des Jahres und ich möchte mich einmal wieder bei dir bedanken dafür, dass du aktiv dran geblieben bist und diesen Podcast so wichtig für diese Branche machst. Wir werden auch 2025 gleich zum Jahresbeginn am 01.01. wieder frisch reinstarten, werden aber die Frequenz der Podcast-Folgen auf 3 Wochen ausweiten. Wie immer würde es mich freuen, wenn du die Folge teilst, gut bewertest und laufend dabei bleibst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Jahreswechsel und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht für heute, vielleicht aber auch für das ganze Jahr oder die Jahre davor. Und in diesem Sinne alles Liebe und bye bye.